ARD.
Die Frage der Woche ist, wann wird Werder Meister? Die Rechenspiele haben natürlich längst begonnen. In München, am vorletzten Spieltag gegen Leverkusen? Also wenn es nach den Bayern geht, gar nicht.
Die Meisterschaft haben wir noch lange nicht abgeschrieben.
Wir werden die Kräfte bündeln und wenn wir nicht deutscher Meister werden, dann werden wir alles tun, den zweiten Tabellenplatz zu erreichen, um nächstes Jahr in der Champions League wieder zu spielen. Und wissen Sie, das Schöne bei Bayern München ist, wenn wir dieses Jahr nicht Meister werden, dann können wir es halt nächstes Jahr werden oder übernächstes Jahr.
Es sind noch 15 Punkte zu vergeben. Wir werden unsere 5 Spiele gewinnen. Wenn Bremen 8 Punkte holt, dann werden wir gratulieren. Und wenn sie es nicht machen, dann werden wir da sein.
Kurzer Faktencheck, Herr Jeremies. Bayern wird nicht alle Spiele gewinnen. Entschuldigung.
Man sieht ja, die Bremer taumeln. Die haben von den letzten 4 Spielen 1 gewonnen. Sie haben am Samstag verloren, vorher 3-mal gewonnen. Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Wir werden alle Kräfte bündeln. Wir werden die 5 Spiele gewinnen. Davon bin ich überzeugt. Die Qualität haben wir. Und dann muss man gucken, was rauskommt am Ende.
8 Punkte hat Werder vor den letzten 5 Spielen Vorsprung. Also so gesehen sind diese Aussagen aus München schon sehr selbstbewusst. Aber so ganz Unrecht hat Jens Jeremies auch nicht. Werder wackelt gerade schon ein bisschen. Hier ist das
Werder Märchen 2004. Die dumme Saison relobe.
Genau, mit der schönsten Zeitreise der Welt in die aufregendste Werder-Saison, die es je gab. Dies ist ein Sportschau-Podcast für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk von Felix Gerhardt und mir, Moritz Kasselit. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und vor 20 Jahren ist Werder ihr werdet es ahnen, in Bochum. Für mich ein unvergessliches Spiel. Aber die Woche beginnt mit einer erstaunlichen Meldung.
Guten Abend zum Sportblitz. Der junge Geist hat ausgedient, es folgt der Preishammer. Werder Bremen hat einen neuen Hauptsponsor, den Textildiscounter Kick.
In dieser Woche gibt es Biber-Bettwäsche für nur 7,99 Euro. Oder Damen-Satan-Pyjamas in verschiedenen Farben.
Kleidung clever kaufen bei Kick.
Kick, der Textildiscount.
Also, ich weiß gar nicht, ob man das hier so sagen darf, aber das ist wirklich von allen Hauptsponsoren, die Werder bisher hatte, der schlimmste. 2 Jahre vorher hatte Werder gar keinen, dann ein Schuhhersteller. Und jetzt, obwohl der Verein auf dem Weg zum Double und in die Champions League ist, holt er sich einen Billig-Klamotten-Discounter, dessen rotes Quadrat auf den Trikots auch noch hässlich ist.
Naja, wir haben einige Gespräche geführt und letztlich, sag ich mal, hat auch der Preis von Kick überzeugt.
Sagt der damalige Geschäftsführer Manfred Müller, der bei Werder fürs Marketing und Sponsoring zuständig ist.
Ja, Herr Müller, schön, dass Sie da sind.
Ja. Wie viele andere treffe ich ihn für diesen Podcast im Weserstadion. Und ich will von ihm wissen, warum er es damals nicht geschafft hat, einen anderen Hauptsponsor zu finden. Und heute ist er ein bisschen ehrlicher.
Wir haben ja einen Vermarkter, Sport 5 war ja der Vermarkter. Es ist in Bremen nicht so, dass die Sponsoren wie in Bayern Schlange stehen um einen Trikotsponsor. Weil wir haben ja nicht nur, ist ja nicht nur über Kick diskutiert worden, ist über Wiesenhof diskutiert worden und so weiter. Und da kann man sich leicht hinstellen und sagen, warum nimmt man diesen Sponsor, warum nimmt man keinen anderen? Wissen Sie, Sie können nur einen anderen nehmen, wenn Sie einen anderen haben. So einfach ist das. Und es ist einfach so gewesen, dass trotzdem, dass wir einen Vermarkter da eingeschaltet haben, der deutschlandweit auf Sponsorensuche gegangen ist, ist dieses Ergebnis dabei rausgekommen. Im Übrigen war es so, dass wir dann diese Gespräche finden ja dann immer schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher statt. Mhm. Ja, Young Spirit hat dann aufgehört und der Vermarkter hatte kein anderes Angebot als dieses. Mhm. So. Und so einfach ist das. Und es ist schwierig, sagen wir mal, Bremen für Überregionale zu kriegen. Die sagen, der Verbreitungsgrad ist in Bremen nicht ganz so groß und so weiter. Auch wenn sie sagen, im Westen gibt es viele Vereine, die in der ersten Bundesliga spielen. Aber die beleben sich auch gegenseitig. Das ist wie in einer Straße, wo sie ein Esslokal haben. Und wenn da 5 Esslokale sind, wo sie essen gehen können, dann sagen sie, wir gehen in die Straße. Und dann gehen sie da rein. Und das ist mit den Vereinen im Westen genauso. Da ist dann eine Begeisterung, eine insgesamt Begeisterung, die mehr zieht. Und durch die Konkurrenzverhältnisse der Vereine ist das auch für Sponsoren ganz witzig, sag ich mal, sich da niederzulassen.
Ich erinnere mich, Herr Müller, dass Sie, oder Werder hat ja oft lange diese Rolle angenommen, wir sind die Underdogs, die großen Bayern und wir sind die Kleinen, die arm sind und trotzdem immer wieder gegenhalten, dass Sie irgendwann mal gesagt haben, wir müssen auch mal von diesem Image wegkommen und uns nicht so klein machen.
Ja, Das ist so, wissen Sie, Sponsoren zu kriegen, kriegen Sie im oberen Bereich und teilweise im unteren Bereich. Und in der Mitte kriegen Sie nichts, weil das keinen interessiert. Es ist, interessiert keinen, wenn Sie 9. bis 13. sind. Dann sind Sie nicht interessant, weil Sie finden auch nicht so richtig in den Medien statt. Sie finden nur in den Medien statt, wenn es um Abstieg geht oder wenn es um die Meisterschaft geht. Und insofern müssen Sie da raus aus dieser Gruppe und Sie müssen aus diesem Image raus. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, wir müssen anders auftreten. Dieser orange Ärmel mit dem Trikot grün-orange war auch so ein Raustreten. Einfach was anderes machen, einfach die Aufmerksamkeit auf uns ziehen mit diesem Trikot. Normalerweise hatten wir ein schlichtes grünes Trikot oder ein weißes Trikot und jetzt hatten wir eins mit orange. Es war rauskommen aus diesem Image.
Ja, aber ob der neue Sponsor jetzt für das Image so gut ist, ich weiß ja nicht. In dieser Woche macht das Gerücht um den Deal die Runde. Kommende Woche wird's dann offiziell. Und am anderen Ende der Welt machen sich die Menschen ganz andere Sorgen. Argentiniens Fußballgott schwebt in Lebensgefahr.
Diego Armando Maradona liegt im Krankenhaus von Buenos Aires.
Die Nachricht macht schnell die Runde. Einige Fans und Freunde versammeln sich. Maradona liegt auf der Intensivstation.
Der einstige Fußballstar muss künstlich beatmet werden.
Das normale Leben scheint für ihn schon immer ein Drahtseilakt zu sein, den er nicht
beherrscht. Der einstige Fußballstar ist tief gefallen. Drogen- und Alkoholmissbrauch haben seinen Körper gezeichnet.
Maradona überlebt. Erst 16 Jahre später, also 2020, stirbt er an den Folgen eines Herzinfarkts.
Schönen guten Abend, Frank Baumann.
Danke, hallo.
Zurück zum Titelkampf und zur Begeisterung in Bremen.
Also ich persönlich verspüre auch überhaupt keinen Druck, sondern es ist das Allerschönste, da oben zu stehen.
Das wollte ich gerade wissen.
Kapitän Frank Baumann ist vor dem Bochum-Spiel zu Gast im Sportblitz.
Bei dieser ganzen Euphorie, diesem Alarm in Bremen, dieser unglaublichen Erwartungshaltung, ist Ihnen wohl dabei eigentlich?
Ja klar, also ich denke, wir wollten das ja immer, dass wir auch bundesweit Aufmerksamkeit bekommen, dass noch mehr Fans ins Weserstadion kommen, dass die Fans auch ab und zu mal beim Training zuschauen. Mhm. Sicherlich war es jetzt in den Ferien ein bisschen heftig, wenn man dann nach dem Training verschwitzt noch 20 Minuten Autogramme schreiben muss. Aber das macht man dann gerne auch, weil eben das gleichbedeutend mit dem Erfolg auch ist. Und das haben wir uns, glaube ich, auch verdient.
Aber de facto ist es so, die spielerische Leichtigkeit ist ein bisschen weg. Die Gegner stellen sich auch ein bisschen besser darauf ein, auf Werder Bremen.
Ja, das ist absolut richtig. Ich denke, dass gerade jetzt die letzten drei Gegner ja auch alle um Abstieg gespielt haben. Das heißt, dass sie erstmal auf Sicherheit bedacht sind, sehr, sehr defensiv gespielt haben, ein, zwei Leute mehr im Mittelfeld hatten, um es da schon sehr, sehr eng zu machen. Und dazu, wie Hannover jetzt auch zusätzlich hinten in der Abwehrreihe nochmal eine Absicherung eingebaut, sodass natürlich wenig Räume für uns vorhanden waren. Aber da muss man geduldig sein und trotzdem den Druck erhöhen, wie wir es zweite Halbzeit gegen Hannover gemacht haben. Da haben wir dann auch unsere Chancen bekommen. Und ich denke aber, dass Bochum ein ganz anderes Spiel wird. Sie spielen zu Hause, sie spielen sehr, sehr offensiven Fußball auch, sodass wir da gerade im vorderen Bereich auch hoffentlich mehr Platz haben werden.
Ja, es ist ein super Sonntag, dieser 25. April 2004. Um 17.30 Uhr spielt Werder beim Tabellenfünften in Bochum und zeitgleich steigt im Münchner Olympiastadion das Derby zwischen den Bayern und den Löwen. Marcel Reif ist damals bei Premiere und vielleicht der beste Fußballkommentator Deutschlands. Er wird in zwei Wochen noch eine etwas größere Rolle einnehmen hier. Auf das Spiel freut er sich jedenfalls jetzt schon.
Auch am schönsten wäre natürlich, wenn das wirklich ein Endspiel wäre, also ein mögliches Endspiel bei Bayern gegen Werder. Und wenn man es dann da machen könnte, da kämen viele Dinge zusammen, die sehr viel Freude machen. Das würde mir besonders Spaß machen.
Marcel Reif findet, Werder muss jetzt Meister werden, darf sich diese Chance nicht entgehen lassen. Er ist am Freitag vor dem Bochum-Spiel für die Talkshow 3 nach 9 in Bremen. und er nimmt wahr, dass es Probleme gibt.
Naja, ich weiß nicht, ob es Schwächeln ist. Man kennt das Tennis, habe ich mir sagen lassen, von besseren Spielern als ich es bin, dass man die Angst kriegt vor dem Gewinnen am Ende. Und dann muss der Gegner nichts mehr machen, dann kriegt man so einen Wackelarm. Soweit ist es noch nicht. Aber das ist dann, es wird einem schon plötzlich klar, wir können das packen. Und jetzt muss man nur mal zubeißen. Nur, das wird am falschen Beispiel aufgehängt. Also gegen jetzt Bremer hatten ein Programm, das ist wie ein Albtraum, wie eine Geisterbahn. Also erstmal Freiburg zu Hause und dann Hannover zu Hause. Da kann man sich nur lächerlich machen. Da kann man nichts gewinnen. Und die tun einem ja auch nicht den Gefallen und sagen, dann machen wir heute ein großes Fußballfest und geigen damit rum und lassen uns die Hütte vollhauen. Die haben halt das gemacht, was sie machen müssen, um die Existenz zu bewahren in der ersten Liga. Und gegen sowas tut man sich besonders schwer. Deswegen glaube ich, dass Werder jetzt in Bochum es leichter hat und in München allemal.
Marcel Reif guckt sich das Fernduell zwischen Werder und den Bayern an diesem Sonntag von zu Hause aus an. Ich bin im Ruhrstadion mit meiner Mannschaft. Ich bin damals Co-Trainer von Werders U13 und wir haben irgendwo in der Gegend ein kleines Turnier und fahren im Anschluss alle Mann nach Bochum, sitzen im Gästeblock fast ganz oben. Für mich ist das eines der schönsten Stadien Deutschlands, so mitten im Wohngebiet, schön kompakt, immer geile Stimmung. Und ich habe das hier in der letzten Folge schon gesagt, dieses Spiel habe ich bis heute nicht vergessen. Thomas Schaaf schwärmt nach der Saison damals von diesem lauen Frühlingsabend.
In den entscheidenden Momenten denke ich, es ist ja immer einfach, wenn es gut läuft und so, dann mitzuschwimmen auf dieser Welle und dann top drauf zu sein. Aber es war so eine Euphorie nachher da, dass in den Spielen auch, in denen es nicht so lief, ich kann mich daran erinnern, an das Spiel in Bochum, was sicherlich auch das Ganze so deutlich macht. Wir haben in Bochum eigentlich immer gespielt, da gibt es so in den Ecken immer so Bereiche, wo dann eigentlich so die Fans der Gastmannschaften sind. Da war die ganze Kurve war komplett voll mit Werder-Fans. Und die Mannschaft hat unentschieden gespielt, hat aber ein riesen Spiel hingelegt. Und die Fans haben uns abgefeuert von der Fans.
Ja, gefühlt springen wir alle 2 Minuten auf und setzen uns dann wieder hin, weil es so unfassbar viele Chancen gibt. Und so geht das die ganze Zeit. Auf beiden Seiten ist was los.
Abgefangen von Borowski. Ailton Junge, jetzt marschier mal ab. Auf Kala zu, schon an 16 Meter rum. Könnte schießen, schießt! 3 Meter vorbei. Oh, war das ein dickes Ding für Toni. Das war beinahe der 26. Treffer der Fußball-Bundesliga für ihn. Er fasst sich selbst mit der Hand an die Stirn. Er kann es nicht glauben, dass er dieses dicke Ding vergeben hat. Seine Grundschnelligkeit hat er wieder aufblitzen lassen. Marschierte ab bis an den 16er. Ganz kurz an Kolding vorbei. Und dann war die Bahn noch frei, aber der Ball rutscht ihm über den Spann. Und so vergab er diese Tormöglichkeit für Werder Bremen.
0:0 zwischen Bochum und Bremen. Diese nackten Zahlen, die sagen gar nicht aus, was für eine Dramatik wir hier gesehen haben. Wo es so viele Tormöglichkeiten gegeben hat. Und wo die Bremer in Durchgang 2 klar die tonangebende Mannschaft sind. Und vor allem in der 52. Minute vom Pech verfolgt waren, als Ailton alles richtig machte und mit dem linken Fuß und viel Gefühl die Bremer Führung besorgen wollte. Und dann überwand er zwar Bochums Keeper van Dijnhoven, aber traf nur die Latte. Seit der 69. Minute Ailton und Klasnitz draußen. Hinterher trat er nochmal gegen so einen Wasserbehälter. Er war überhaupt nicht damit einverstanden, der Brasilianer, und haderte mit der Entscheidung von Schaaf, Karis, Theas und Valdez zu bringen.
Chance vergeben und dann wieder singen. Und dann spielt sich ein Drama ab.
Und noch einer geht raus, muss rausgehen, mit dem Verdacht auf Kreuzbandriss im linken Knie, Christian Listisch. Der Ungar weint hemmungslos. Das war wohl sein letztes Spiel für Werder. Bislang ist er noch ohne Vertrag, hat noch keinen neuen Verein.
Kreuzbandriss, Knorpelschaden und Verletzung am Meniskus. Das ist später die Diagnose.
Ja.
Listisch sitzt in Budapest, ich in Bremen. Wir sprechen also übers Internet miteinander. Über den Tag, der alles für ihn ändert. Und über ein trotzdem unglaubliches Jahr.
Ja, das ist meine schönste gewesen in meiner Karriere. Also wirklich im Pokal und Meister sein in einem Jahr, das ist was Besonderes. Obwohl ich habe mich wirklich in 30. Spieltag mich verletzt und ich konnte leider auch nicht im Pokalfinale spielen. Aber ich fühlte mich wirklich ein sehr wichtiger Punkt in dieser Mannschaft und ich Ich habe genossen, die jedes Spiel. Wir haben wirklich so eine Flow gespielt. Nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts. Das hat einfach am Ende so leid gefühlt, wirklich. Also ich konnte nicht glauben, dass wir ein Spiel verlieren sogar. Also das ist ganz, ganz selten in meiner Karriere gewesen, dass man mit diesem Gefühl auf dem Spielfeld läuft. Und in diesem Zeitpunkt hat alles gepasst. Die Startelf, all die Ersatzspieler, jeder konnte helfen. Jeder war sehr, sehr motiviert. Thomas Schaaf mit Klaus Allofs hat eine super Mannschaft geformt. Und das war wirklich Spaß mitzuspielen.
Listisch ist rechts in der Mittelfeldraute ein ganz wichtiger Teil, stand bisher bei jedem Spiel dieser Double-Saison in der Startelf. Und dann kommt die 75. Minute in Bochum und ein eigentlich harmloser Zweikampf.
Ja, das war ein sehr wichtiges Spiel auch. Wir waren immer näher zur Meisterschaft. Druck wurde immer größer und wie gesagt, auch bei mir mit dieser Vertragsverlängerung. Spiel um Meisterschaft und dann, ich habe einen ganz einfachen Ball gehabt. Ich habe zwei Gedanken in meinem Kopf. Abspielen oder vielleicht selbst mal zwischen zwei Spielern dann versuchen, das in Einzelaktion zu starten. Und dann habe ich die falsche Entscheidung wieder getroffen. Spielball abzugeben, stattdessen dann versuchte dann einzeln was zu machen und dann kam die Verletzung. Also passiert eigentlich 100 Mal sowas am Spiel. Ganz leichtes Schubs und dann ich habe fast auf den Boden gekommen und dann kam die Diagnose, denn vordere Kreuzbandriss natürlich war großer, großer Schock für mich in diesem Zeitpunkt. Ich wurde dann nächste Tage operiert und ich war trotzdem, ich weiß, nach dem OP, ich habe schon gefragt, wann kann ich wieder spielen oder wann kann ich wieder natürlich zur Mannschaft sein. Und ich möchte unbedingt dabei sein, so schnell wie möglich, nicht auf dem Platz, aber trotzdem dann dabei zu sein und mitzufiebern und mitzuhelfen und einfach alle das Gefühl zu geben, ich bin dabei und ich drücke meine Daumen natürlich weiterhin und ich werde alles geben, dass die Mannschaft Meister wird.
Ich finde es total beeindruckend, wie positiv Christian Listisch darüber spricht. Er hat überhaupt keinen Groll und er wird später auch immer dabei sein. In München, bei der Schalenübergabe und bei der Siegerehrung in Berlin halten die Mitspieler sein grün-oranges Trikot mit der 8 hoch. Und er darf doch bei Werder bleiben. Klaus Allofs verlängert den Vertrag.
Christian hat bisher so viel Positives für Werder Bremen geleistet. Und das ist wirklich auch in der Tradition Werder Bremens, dass man auch in solchen Situationen, wo es für einen Spieler eben nicht so rosig aussieht, dass wir dann noch helfend zur Seite stehen. Und das wollen wir auch in dem Fall jetzt bei Christian machen. Das wird in so einem schwierigen Moment wird das zumindest ein kleiner Trost gewesen sein.
Ist es wirklich? Aber für Listisch ist diese schwere Verletzung der Anfang vom Ende seiner Karriere.
Das ist nie so richtig gut geworden, ja. Und dann, ich war kurz noch in Gladbach, aber wurde dann nochmal operiert. Also ich wurde dann insgesamt 6 Mal an diese Knie operiert. Und dann, ich habe immer versucht, Fuß zu fassen, immer gesund zu sein. Und dann, ich habe alles versucht, wirklich, dass irgendwie das wieder in diesem Niveau spielen kann, aber hat leider diese Verletzung dann, kann man sagen, auch meine Karriere stark beeinflusst. Aber trotzdem bin ich sehr glücklich, mit diesem Mannschaftsmeister und Pokalsieger zu sein. Und ich glaube, dann hat alles richtig gemacht. Und dann ist auch Schicksal. Also muss man auch in Kauf nehmen, Gedanken machen, warum ist das so passiert. Trotzdem bin ich sehr glücklich, aber ich mache keine Vorwürfe an niemanden. Natürlich, das ist einfach so gelaufen. Ich habe alles versucht, wieder zurückzukommen, aber hat sich leider nicht gelungen. Aber ich habe alles getan, ich habe gekämpft, genauso wie auf dem Platz. Damals in diesem Meisterjahr. später gekämpft, um gesund zu sein, aber hat sich das leider in dieser Richtung nicht so gut gelaufen.
In Bochum weint Listisch. Und man kann schon sagen, dass dieser Moment auch dafür gesorgt hat, dass ein anderer Spieler seine Chance bekommt und sie auch nutzt.
Ich weiß, dass Tim Borowski wurde meine Position übernommen und ich wusste, dass Borowski ein super Spieler und wir das alles richtig machen. Und werden wir auch nicht, also ohne mich werden wir auch nicht schwächer. Und das war Gott sei Dank wirklich der Fall.
Tim Borowski ist so etwas wie der Shootingstar dieser Doublesaison. Bisher war er meistens als Aushilfe auf dem Platz. Jetzt wird er zur Stammkraft.
Naja, und bei den Zuschauern war das deswegen auch zwiegespalten. War ich immer so ein bisschen, ja, wie sagt man, ein bisschen behäbig vielleicht. Einige haben auch gesagt arrogant, aber das ist so ein bisschen dieser Mix aus Größe, lange Schritte, aufrechtes Gehen. Das ist so ein Phlegma, was man mir so mitgegeben hat. Aber ich glaube, spätestens in den wichtigen Spielen, vor allem dann, als Christian auch verletzt war, habe ich einfach auch performt. Und dann, spätestens dann, glaube ich, war ja die eine oder andere Randnotiz dann auch gelöscht.
In Bochum spielt Borowski sowieso von Beginn an, und zwar als Sechser. Frank Baumann muss nämlich hinten in der Viererkette aushelfen, weil Ismael gelb gesperrt ist. Und übrigens, wie ich, auf der Tribüne mitfiebert, allerdings nicht im Gästeblock, sondern auf der Haupttribüne. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, bei ihm hier.
Tim Borowski, der hatte auch schon eine tolle Kopfballmöglichkeit. 1,94 Meter ist er schließlich groß, dieser Hühne. Und dann kommt er mal alleine zu einem Kopfball. Und er bringt aber seinen Körper nicht so richtig hinter den Ball. Und stattdessen hebt er ihn einfach rüber. Also, Bremen nach wie vor klasse, aber kein Tor.
Borowski ist in dieser Woche übrigens, genau wie Markus Daun, für das Team 2006 nominiert worden. Das ist damals so etwas wie die B-Nationalmannschaft.
Ja, in allererster Linie war es für mich eine Riesenauszeichnung, dass die, ich sag mal, vermeintlich besten jungen Spieler, die in Frage kommen würden für die WM 2006, nominiert sind. Dabei zu sein, war toll. Und genau, diese B-Nationalmannschaft gab es ja dann nicht. Man nannte das dann Team 2006. Und sich darüber anzubieten und Erfahrungen zu sammeln, auch im Innen- oder Ausland, das war ja was ganz Besonderes, natürlich, klar.
In Bochum drängt Werder auf den Siegtreffer. Parallel führen die Bayern übrigens inzwischen mit 1:0 gegen 60.
Angelos Charisteas hätte der Matchwinner für den Tabellenführer für Werder Bremen sein können. Aus 11,5 Metern kommt er völlig frei zum Torschuss mit dem rechten Fuß und er versucht, den Ball ein bisschen zu schlänzen, trifft ihn aber nicht hundertprozentig und dementsprechend kann Rein van Dijnhoven parieren und nach wie vor aus Bochumer Sicht hier ein 0:0 halten, das inzwischen aber aus Sicht der Gastgeber speichelhaft ist.
Block E2, Reihe 25, Platz 17. Da sitze ich damals in Bochum. Die Karte habe ich zu Hause noch. Ich habe nicht alle, aber viele aufbewahrt aus der Saison. Und in der zweiten Halbzeit sehe ich, wie Werder auf das Bochumer Tor drüben drängt, also auf der anderen Seite. Und ich habe noch vor Augen, wie die Bremer Bank links vom Spielfeld, also aus meiner Sicht, immer wieder aufspringt bis zum Schluss.
Die Bremer nochmal in der Situation. Die Kuh macht er das Tor rein. Mit der Fußabwehr van Dijnhoven. Johan Miku hatte es auf dem Fuß und jetzt ist Schluss. Es ist Schluss. Keiner der Spieler reckt den Arm in die Höhe. Aber ich denke, unter dem Strich Punktsieger Werder Bremen. Bochum erkämpft sich tapfer. Ein 0:0. Und jetzt gehören die letzten Sekunden dem Verfolger doch wieder Nummer 1. Bayern München, Adianus.
Eine unglaubliche Szene zuletzt. Roberto hatte schon Torwart Hoffmann umspielt, wollte den Ball ins leere Tor schießen, auf der Linie geklärt. Dann Hoffmann schießt den Ball drüber und danach sagt Schiedsrichter Jürgen Jansen aus, vorbei. Bayern gewinnt das Derby mit 1:0. Kein hochklassiges, aber die Bayern verkürzen weiterhin auf Bremen. Jetzt nur noch 6 Punkte. Das war die ARD-Schlusskonferenz am Sonntagabend zu René von Keusser.
Ja, knapper Sieg für die Bayern und in Bochum gar keine Tore. Da müssen die beiden Trainer erstmal drüber nachdenken.
Peter Neururer, nach dem Abpfiff mussten sie sich erstmal auf die Bank setzen und tief durchschnaufen. Wie aufregend war das Spiel gegen den Tabellenführer Werder Bremen?
Ja, sehr aufregend, denn was Bremen hier gezaubert hat, Fußball gespielt hat, war schon vom Allerfeinsten, war des deutschen Meisters würdig. Noch ist Bayern München nach der Leistung, die Bremer heute hier gezeigt haben, glaube ich, was die Bremer schaffen werden. Hätten sie auch verdient.
Ich schaffe es im Moment nicht, das Tor zu machen. Das ist das einzige Manko. Ansonsten war eigentlich alles in Ordnung. Das macht mir keine Sorge. Ich weiß, dass Wenn du so spielst wie wir, dann holst du dir den Erfolg, da bin ich sicher.
Werder Bremen damit nur noch 6 Punkte vor den Bayern. Die konnten wiederum den 2. Platz behaupten und Bochum bleibt auf Rang 5.
Und ihr ahnt, was jetzt kommt. Die Sprüche aus München.
Wenn wir da nicht an die deutsche Meisterschaft glauben, ja, dann werden wir ja verrückt. Manchmal ist es einfacher, Jäger zu sein, wie Gejagter.
Wenn die Bremer Geschenke verteilen, nehmen wir die an. Und wir werden, Sie können versichert sein, wir werden jedes Geschenk annehmen.
Ich habe so viele Meisterschaften erlebt und Meisterschaftskämpfe. Und gerade diese letzten 4, 5 Spieltage, die haben es in sich. Und da passieren Sachen, das glaubt man als Spieler überhaupt nicht. Sowohl positiv als natürlich auch negativ.
Viele dieser Spieler haben noch nie was gewonnen in ihrem Leben. Und das wird natürlich jetzt wird's die Beine etwas schwerer machen.
Ich meine, sie haben jetzt hätten gegen Hannover einen Matchball gehabt, den sie nicht verwandelt haben. Hätten heute in Bochum sicherlich, was ich gerade gesehen habe, auch gewinnen können, haben es nicht gemacht. Und so kommen wir natürlich immer ein Stückchen näher und dann wirst du natürlich immer nervöser, das ist klar.
Natürlich. Aus heutiger Sicht sind diese Aussagen schon witzig. Damals ist es nachvollziehbar, dass die Bayern nochmal trommeln. Werder hat von den letzten 5 Spielen nur eines gewonnen und hat jetzt 2-mal in Folge 0-0 gespielt. Bleibt aber nach außen gelassen.
Auch wir hätten gewinnen können, aber ich denke, wir haben heute ein sehr, sehr gutes Spiel hier abgeliefert. Und wenn man bedenkt, dass unsere Mitkonkurrenten hier, glaube ich, ihre Spiele verloren haben, muss man auch unterm Strich mit dem Unentschieden zufrieden sein.
Die Bayern sind näher rangekommen.
Ja, gut, das ist ein Ding, womit man rechnen musste, wenn man beim Tabellenfünften spielt und die Bayern eben gegen 60 München, dann musste man schon damit rechnen, dass sie vielleicht wieder Boden gut machen können. Aber wenn ich mir die Leistung unserer Mannschaft heute anschaue, ist mir nicht bange für die nächsten Wochen. Und wenn wir in dieser Verfassung auch am nächsten Wochenende gegen den HSV antreten, dann werden wir gewinnen. Und ich denke, dass wir dann auch eine sehr gute Chance haben, bei den Bayern was zu holen.
6 Punkte ist immer noch eine Menge, zumal wir jetzt zu Hause spielen und eigentlich alles in unserer Hand haben, von daher machen wir uns ja keinen Kopf.
Wenn mir einer vor der Saison versprochen hätte, dass wir 4 Spieltage vor Schluss 6 Punkte Vorsprung hätten, dann hätte ich dem wahrscheinlich die Füße geküsst. Also wir werden überhaupt nicht nervös.
Ich denke mal, das ausschlaggebende Spiel wird sein in München, wie wir da abschneiden, wenn wir dann unentschieden holen, dann denke ich mal, dürfte das geritzt sein.
Bevor es nach München geht, kommt erstmal der HSV nach Bremen. Noch so ein Spiel für die Bücher.
HSV ist immer geschichtsträchtig. Ne? Das ist, ne? Wie viele tolle Erlebnisse haben wir mit dem HSV erlebt. Ne?
Ja, zum Beispiel das in der kommenden Woche. Am Mittwoch sind wir wieder für euch da in der ARD Audiothek. Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison Reloaded. Ein Sportschau-Podcast für den Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen. Von Felix Gerhardt und Moritz Kasserlet. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf und Marvin Leesch haben diese Folge produziert.